ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Uniformierte mit Waffen im Anschlag riegeln die Innenstadt von Straßburg ab. Am Abend fielen dort Schüsse. Die Behörden halten einen Terrorhintergrund für möglich. Willkommen zu den Tagesthemen. An einem Abend, der in der elsässischen Stadt zunächst friedlich begann und dann brutal umschlug. Hat es dort einen Anschlag gegeben? Viel ist noch nicht darüber bekannt, was sich in der Stadt an der französisch-deutschen Grenze in den Abendstunden abspielte. Es soll 2 Tote gegeben haben und mehrere Verletzte. Und die Schüsse seien in der Innenstadt am Place Kléber gefallen, offenbar in der Nähe von Weihnachtsmarktständen. Der Täter, so heißt es von der Polizei, sei noch auf der Flucht und wird jetzt weiter südlich im Stadtteil Neudorf gesucht. Was man bislang weiß, darüber berichtet Matthias Wert.
In Straßburg, in der Nähe eines der ältesten und größten Weihnachtsmärkte von Europa, hat es einen Angriff gegeben. Weihnachtsmarkt und Umgebung sind abgeriegelt. Gegen 7:45 fielen mehrere Schüsse. 2 Menschen starben nach Angaben der Polizei, 11 weitere seien verletzt. Der Täter sei auf der Flucht, aber man habe ihn identifiziert. Er sei wegen krimineller Aktivitäten Polizei bekannt. Zum Hintergrund der Tat gab es bisher keine Angaben. Es ist alles dicht hier, keiner ist mehr auf der Straße. Und die Polizei ist überall im Stadtzentrum unterwegs. Der Vizebürgermeister von Straßburg, Alain Fontanelle, hat die Bewohner aufgerufen, nicht auf die Straße zu gehen. Der mutmaßliche Täter werde von der Polizei verfolgt. Auch das Europaparlament wurde sofort gesichert. Niemand darf das Gebäude zurzeit verlassen. Präsident Macron hat Innenminister Castaner nach Straßburg entsandt. Auch die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Terrorismus in Paris hat die Ermittlungen aufgenommen.
In Straßburg bin ich jetzt per Telefon mit unserer Kollegin Merle Tilg verbunden. Wie sieht es derzeit in der Innenstadt aus?
Ja, ich stehe hier am äußeren Ring des Zentrums. Das Zentrum ist komplett abgeriegelt, man kommt nicht mehr rein. Hier und da spazieren noch ein paar Leute raus. Ich habe mit Augenzeugen gesprochen, die sagen, die Straßen sind jetzt relativ ruhig. Es gibt kaum noch Bewegung im Zentrum. Und wir harren hier im Restaurant aus. Es heißt, man soll nicht mehr auf die Straße gehen. Und der Hubschrauber kreist über mir. Und man muss sagen, dass insgesamt die Sicherheitsvorkehrungen sehr hoch waren in den letzten Tagen. Wir sind hier hingekommen, um über die EU-Parlamentswoche zu berichten und konnten mit unserem Auto nicht ins Zentrum reinfahren. Wir hätten dafür eine extra Genehmigung gebraucht. Und als wir auswärts geparkt haben dann und mit den Koffern rein wollten, wurden wir von oben bis unten gescannt, mussten die Koffer aufmachen, wird jeden Tag in die Taschen geguckt, wenn man rein und raus spaziert. Also hohe Sicherheitsvorkehrungen. Und ja, die Aktion läuft noch und das heißt, man soll in den Restaurants sitzen bleiben, die natürlich total voll sind, weil zum einen EU-Parlamentswoche ist und zum anderen der Weihnachtsmarkt ja auch viele Besucher anzieht.
Danke, Merle Tilg, für diesen Eindruck telefonisch aus der Innenstadt in Straßburg. Und wir wollen noch nach Paris blicken zu Sabine Rau. Sabine, weiß man schon etwas über den Tathergang und den Hintergrund der Tat?
Über den Tathergang wissen wir im Augenblick leider noch keine Einzelheiten, aber so viel schält sich langsam heraus. Die Behörden gehen inzwischen von einem terroristischen Hintergrund aus. Der Antiterror-Staatsanwalt hat Ermittlungen aufgenommen. Der Täter ist auf der Flucht und er ist augenscheinlich verletzt worden von Soldaten. In dem Viertel, in dem er sich verschanzt hat, hat es eine Schießerei gegeben. Der französische Innenminister Christophe Castaner hat gerade bestätigt, man kenne seine Identität. Es handelt sich augenscheinlich um einen bekannten Straftäter, der als Gefährder eingestuft worden ist von den französischen Behörden. Präsident Macron hat seine Sitzung unterbrochen, den Innenminister jetzt von Paris nach Straßburg geschickt. Die Untersuchungen laufen. Das ist das, was wir im Augenblick hier berichten können.
Danke, Sabine Rau in Paris. Und sollte es weitere Entwicklungen geben, dann halten wir Sie hier bei den Tagesthemen auf dem Laufenden. Eigentlich hätte das britische Parlament heute über den Brexit-Vertrag abstimmen sollen. Doch die britische Premierministerin hatte kurzerhand die Abstimmung verschoben und versucht jetzt noch nachzuverhandeln. Und offensichtlich wird da alles ausgereizt. Heute Morgen Frühstück in Den Haag mit dem niederländischen Ministerpräsidenten. mittags auf einen Treff mit Angela Merkel in Berlin, am Abend dann Ankunft in Brüssel und Handshake mit der EU-Spitze. Auf ihrer Speed-Dating-Tour durch Europa probiert May das scheinbar Aussichtslose. Zu Hause in Großbritannien blicken viele verständnislos auf ihre Regierungschefin und schmieden andere Pläne, wie Gabor Hallas berichtet.
Am Ende schreien sie nur noch. Ein paar Sekunden reichen, um zu verstehen, wie tief der Schlamassel ist, in dem das Land steckt, in einer Sackgasse. Die einen wollen endlich raus aus der EU, die anderen nochmal abstimmen. Wir haben entschieden, die EU zu verlassen vor 2 Jahren. Die größte demokratische Entscheidung in der britischen Geschichte. Die anderen haben verloren. Wir mögen die Deutschen, wir mögen die Franzosen, alle Nationen. Wir wollen Freunde bleiben. Sie wollen uns betrügen um unsere demokratische Entscheidung. Wenn wir den Brexit nicht kriegen, dann haben wir Straßenschlachten. Die einzige Lösung, die bleibt, nochmal abstimmen. Die Situation ist hoffnungslos. Die Alternative wäre, ohne Deal die EU zu verlassen. So denken auch sie, werben für ein zweites Referendum Abgeordnete von konservativen Labour, den Liberaldemokraten. Sie bilden eine große Koalition und sagen, wann, wenn nicht jetzt, noch einmal abstimmen. Nur so kann die Regierung aus diesem schrecklichen Chaos rauskommen. Und die Leute haben doch das Recht, noch einmal gefragt zu werden. Jetzt wissen sie, was der Brexit wirklich bedeutet. Alles begann klein. Sie waren wenige und wurden verlacht als romantische Träumer. Im Oktober lachte niemand mehr. 700.000 demonstrierten in London und forderten ein zweites Referendum. Spätestens jetzt eine Option in einer Welt voller Sackgassen. Den Brexit-Deal mit der EU mag so gut wie keiner, weder Brexit-Freunde noch Brexit-Gegner. Die EU will nicht neu verhandeln, im Parlament gibt es keine Mehrheiten. Labour traut sich noch nicht, einen Misstrauensantrag gegen die Premierministerin zu stellen. Theresa May wird keinen neuen Deal aus Brüssel mitbringen und muss täglich fürchten, dass ihr die eigene Fraktion das Vertrauen entzieht. Wenn Sie mit konservativen Abgeordneten im Privaten sprechen, dann finden Sie nur sehr wenige, die wollen, dass uns Theresa May in die nächsten Wahlen führt. Und dann fragst du dich, wann ist Zeit für einen Wechsel? Eine Lage, die am Ende vielleicht nur einen Ausweg zulässt, das zweite Referendum. Das könnte die Lösung sein. Sie könnte sagen, ich wollte das nicht, es schadet unserer Demokratie, aber ich sehe keinen anderen Weg, wir fragen erneut das Volk. Und wenn das durch ist, gehe ich. Noch einmal abstimmen, klingt einfach, ist es aber nicht. Noch gibt es keine Mehrheit dafür. Das Brexit-Datum müsste verschoben werden und dann müsste geklärt werden, welche Frage soll auf dem Wahlzettel stehen. Das größte Problem aber, ein zerrissenes Land versöhnt das nicht.
Für Theresa May gibt es jetzt erstmal nur einen nächsten Schritt nachverhandeln. Markus Preis in Brüssel. Wird May der EU Zugeständnisse abbringen können?
Ja, da bin ich ziemlich skeptisch. Sie ist ja heute mit viel Elan nochmal auf den Kontinent gereist, aber auch da ist sie wieder hart gelandet. Jean-Claude Juncker, der Kommissionschef, hat heute Morgen schon sehr klar gesagt, es wird keine Nachverhandlungen geben und das hat mehrere Gründe. Zum einen sagt die EU, wir haben fast 2 Jahre verhandelt, da ist jeder Stein umgedreht, wir finden da nichts mehr. Ein anderer Punkt ist, man zweifelt auch an der Fähigkeit von Frau May überhaupt einschätzen zu können, was sie in ihrem Unterhaus bräuchte, um diesen Deal durchzubekommen. Und ein dritter Punkt ist einfach, dass man auch Sorge hat, dass die EU sich da nicht mehr einig wird. Denn in dem Vertrag stehen auch für die EU gewisse Versprechen drin. Beispielsweise Frankreich möchte weiter in britischen Gewässern fischen. Das wurde gesagt, das wird man probieren. Und Diplomaten sagen, wenn man das jetzt nochmal neu 3 Wochen später verhandeln würde, da stünde Macron unter ganz anderem Druck, da konkrete Zugeständnisse zu haben. Das Einzige also, was man sich vorstellen kann, ist eine Zusatzerklärung, wo man den Briten sagt, wir werden einen Freihandelsvertrag machen. Das wird schon klappen. Das ist die einzige Form von Zugeständnissen, die man sich hier nochmal vorstellen kann.
Wäre so eine Zusatzerklärung mehr oder weniger nur ein Trick?
Ja, Trick würde ich nicht sagen. Das ist schon ein durchaus übliches Instrument. Ich hatte heute nochmal den Lissabon-Vertrag in der Hand. Da gibt es Dutzende Zusatzerklärungen und Protokolle zu einzelnen Ländern, wo man einfach nochmal klar sagt, bestimmte Dinge, die gehen so aus dem Vertrag vielleicht nicht klar hervor, aber die sollen so und so gehandhabt werden. Ein Beispiel, was es in der Vergangenheit gab, in den Niederlanden gab es ein Referendum darüber, die Niederlande sollten nicht dem EU-Assoziierungsabkommen mit der Ukraine zustimmen. Die Regierung wollte das natürlich und hat dann von Brüssel nochmal eine Erklärung bekommen, dass dieses Assoziierungsabkommen nicht bedeutet, dass die Ukraine automatisch EU-Mitglied wird. Und dann war es für die Niederlande okay. Man hofft, dass das sozusagen auch bei Großbritannien funktionieren kann mit ähnlichen Zusicherungen.
Markus, jetzt ist May wieder auf einer Werbetour in Brüssel. Haben die EU-Regierungschefs da denn noch Verständnis für?
Ja, vor der Kamera natürlich. Man freut sich, man begrüßt sich. Herzlich willkommen, Theresa May. Wir danken für den Austausch. Aber hinter vorgehaltener Hand, da hört man auch schon viele Fragen, was soll das eigentlich? Weil auch klar ist, in so einem bilateralen Gespräch kann überhaupt nichts den Briten zugesagt werden. Und viele Politiker halten das mittlerweile auch für Zeitverschwendung. Ganz klar war vor einiger Zeit der luxemburgische Premierminister Bettel. Der hat gesagt, ich möchte nicht jeden Sonntag nach Brüssel zu irgendeinem Sondergipfel kommen, um Frau May nochmal eine Bühne zu bieten, wo sie zeigen kann, sie kämpft in Brüssel. Weil in Wirklichkeit kann dabei nichts rauskommen. Und ich finde, man hat auch heute wieder einen gewissen Widerwillen in dieser Sache gespürt.
Danke, Markus Preis in Brüssel. Ja, Ende März will Großbritannien den Kreis der Europäischen Union verlassen. Und bereits jetzt ist das ganze Brexit hin und her ein Problemfall für die Wirtschaft. Müssen doch lang aufgebaute Geschäfte neu gedacht werden. Noch gibt es keine Zölle für Waren, die zwischen Briten und Deutschen gehandelt werden. Doch schon jetzt müssen sich Firmen in Deutschland überlegen und absichern, wie und ob sie künftig Geschäfte mit Großbritannien machen können. Sollte es zu einem harten Brexit kommen, was derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, würden wahrscheinlich weit weniger Lkw wie hier auf dem Hafengelände von Dover stehen. Verena Schelter.
Das Gokomobil, der erste große Auftrag für die Firma Drexelmeier. 50.000 Kabelsätze hat das Unternehmen damals für das Innenleben der Kleinwagen produziert. Kabelbäume für Autos produziert die Firma immer noch, mittlerweile aber im großen Stil. 70.000 Mitarbeiter, 20 Standorte, 4 davon in Großbritannien. Dorthin blickt man hier im niederbayerischen Vilsbiburg mit Sorge.
Wir haben an verschiedenen Szenarien gearbeitet, aber die Vielzahl an Lösungsvorschlägen, die derzeit auf dem Tisch liegt, macht es fast unmöglich, sich darauf vorzubereiten. Wir würden uns freuen, wenn der Brexit wesentlich transparenter und auch verlässlicher ablaufen würde, weil unsere gesamten Prozesse darauf basieren, dass wir sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut unsere Produkte von Mitteleuropa nach England bringen können.
Laut einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags hängen in Deutschland etwa 750.000 Arbeitsplätze vom Handel mit Großbritannien ab. Dass der aber bald nicht mehr reibungslos funktionieren wird, macht sich schon heute, vor allem in der Autoindustrie, bemerkbar.
Die Automobilhersteller in Großbritannien haben schon jetzt Produktionsunterbrechungen zurzeit als auch schon für nächstes Jahr geplant, weil die Unsicherheit so groß ist, dass man schon jetzt weiß, dass man die Logistikketten zu großen Teilen nicht aufrechterhalten lassen könnte. Die Kosten, die dadurch entstehen, indem man ein leerlaufendes Werk hat, wären zu groß.
Grund für die stockenden Zulieferungsketten wäre nach einem möglichen Brexit vor allem der Zoll. Und der wird Unternehmen wie Drexelmeier große Kosten verursachen. Deutschlandweit, so der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, werden allein für die Zollanmeldungen 200 Millionen Euro anfallen. Doch das ist nicht alles.
Üblicherweise bestellt ein Automobilhersteller 7 Tage vor Produktionsbeginn bei uns seine Waren. Wir haben dann 3 Tage für die Produktion, 4 Tage für den Transport. Wenn dann irgendwas dazwischen kommt, sprich ein Zoll, der uns nur mehrere Stunden aufhält, dann steht damit ein komplettes Automobilwerk. Ein Stillstand eines Automobilwerks kostet pro Stunde in der Größenordnung 100.000 Euro.
Dass sich die Hersteller in Großbritannien solche Kosten auf Dauer leisten können und wollen, ist fraglich. Sollten sie der Insel den Rücken kehren, wäre die Konsequenz für den Automobilzulieferer klar.
Wir sind als Automobilzulieferer immer abhängig davon, wie sich der Automobilhersteller denn zukünftig aufstellen wird. Wenn die Automobilhersteller aus England in andere Länder gehen, werden wir diese Bewegung mitmachen und dann natürlich dementsprechend weniger in England investieren.
Der Konzern Drexelmeier ist groß genug, um so einen Standortwechsel umsetzen zu können. Doch auch hier hofft man, dass es gar nicht erst so weit kommt.
Brexit rein, Brexit raus. Ja, wie denn nun? Ein Kommentar von Hanni Hüsch vom Norddeutschen Rundfunk.
Die ollen Kamellen fliegen wieder auf der Insel, mal mächtig mit dem Handtäschchen in Brüssel auf den Putz hauen, wie Weiland, Maggie Thatcher, die eiserne Lady. Britanniens Haudegen von der ultrakonservativen Brexit-Truppe halten prima Ratschläge parat für die Premierministerin. Ansonsten haben sie jenseits alter Empire-Fantasien vor allem Destruktion in der politischen Asservatenkammer. Drohen? Das wird weder in Berlin noch in Brüssel fruchten. Die Briten können sich nur selber helfen. Sie sind ja zu Recht stolz auf ihre Demokratie, die Mutter aller Parlamente. Aber Kompromisse sind nicht die Pestilenz, sondern die Grundlage verantwortlichen Handelns. Der Brexit spaltet. Das Land, das Parlament, Mays Konservative. Ein neues Referendum wird diese Spaltung nicht aufheben. Ein ungeordneter, ein chaotischer Ausstieg wird vor allem die treffen, die sich durch Lügen und Ahnungslosigkeit bei der Brexit-Entscheidung ein besseres Leben vorgaukeln ließen. Das werden sie nicht bekommen. Im Gegenteil. Es war eine Riesendummheit, den EU-Ausstieg überhaupt zur Wahl zu stellen, von einem Premierminister, der selbstverliebt und grob fahrlässig nur sein Schicksal vor Augen hatte. Die politische Klasse dieser Insel muss endlich Machtspiele und Glaubenskrieg hinter sich lassen, für Sicherheit sorgen, den Deal absegnen. Ja, es ist eine Scheidung, nicht weniger, aber auch nicht mehr. Die Zukunft wird erst noch verhandelt. Möge sie in der Hand der Klugen liegen, die erkennen, dass Nähe eine Chance ist und keine Fessel.
Hanni Hirsch kommentierte: Auf dem Kontinent werden Rufe aus der Wirtschaft lauter. Die Regierung in London solle den EU-Austritt abblasen. Weitere Einzelheiten dazu mit Jan Hofer.
Verbände in Deutschland hoffen auf ein Einlenken der britischen Regierung. Sie beklagen, dass sich die Firmen mit großem Aufwand auf einen ungeordneten Brexit vorbereiten müssen. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Die anhaltende Gefahr eines harten und chaotischen Brexit beschäftigt auch die Finanzmärkte. Für deutsche Unternehmen sind die Geschäfte auf der Insel von großer Bedeutung. Für große Investoren wie kleine Anleger bedeutet die ungeklärte Lage vor allem Unsicherheit. Ein höchst unerfreulicher Zustand an der Börse, an der ja vor allem in die Zukunft geschaut wird. Anhand der Umfrage des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung beurteilen Finanzexperten allmonatlich die aktuelle Lage der Wirtschaft. Die wird als so schlecht wie lange nicht mehr empfunden. Das hat viel mit dem Brexit wie auch dem Handelskonflikt zwischen den USA und China zu tun. Von beiden Krisen sind deutsche Unternehmen besonders betroffen. Während die Lage also als schlecht eingeschätzt wird, sind die Erwartungen deutlich besser. Und das liegt vor allem an der Eurozone. Der europäische Markt bleibt für Unternehmen besonders wichtig. Mit und auch ohne die Briten.
Der deutsche Aktienindex DAX beendete den Handelstag mit einem deutlichen Plus bei 10.781 Punkten. An der Wall Street drehte sich die Stimmung nach einer Drohung von Präsident Trump ins Minus. Der Dow Jones schloss mit 24.370 Zählern. Bundesumweltministerin Schulze hat auf der Weltklimakonferenz in Polen für einen sozial ausgewogenen Klimaschutz geworben. Dabei müssten Sorgen von Regionen und Beschäftigten ernst genommen werden, sagte sie mit Blick auf die deutsche Diskussion über den Braunkohleausstieg. Zur Unterstützung von Entwicklungsländern kündigte die SPD-Politikerin eine Aufstockung der deutschen Zahlungen für einen Anpassungsfonds an. Mit den Mitteln sollen Projekte im Kampf gegen Folgen des Klimawandels gefördert werden.
Wenn Deutschland nur annähernd seine Klimaziele erreichen will, ist eine Verkehrspolitik notwendig, die vor allem in den Innenstädten weniger auf Autos und mehr aufs Rad oder öffentlichen Nahverkehr setzt. Denn das Problem liegt auf der Straße. Täglich bewältigen alle Deutschen zusammen satte 3,2 Milliarden Kilometer. Das sind 39 Kilometer für jeden von uns. Nun ist es aber nicht so, dass wir diese Kilometer alle auf einem Mal abreißen. Statistisch gesehen legen wir 3 Wege am Tag zurück. Das kann die Fahrt zur Arbeit und wieder zurück, der Gang ins Kino, aber auch die Reise in den Urlaub sein. Auf diesen Touren nehmen 57% das Auto, 22% gehen zu Fuß, 11% schwingen sich aufs Fahrrad und lediglich 10% nehmen Bus oder Bahn, um ans Ziel zu gelangen. Wobei es Unterschiede zwischen Stadt und Land gibt. In Städten liegt die Autonutzung bei 40% und sinkt weiter. Auf dem Land sind es 70%. Was ist zu tun? Jan Koch mit aktuellem Stand und guten Plänen.
Mehr Autos, mehr Verkehr, mehr CO2, Deutschland eher auf dem Weg ins Verkehrschaos als in eine Verkehrswende? Wie steht es um die verschiedenen Verkehrsmittel? Erstes Beispiel, das Fahrrad. Köln, Ringstraße, mitten durch die Innenstadt. Mehr als 4000 Fahrräder kommen hier täglich vorbei, teilen sich die Straße mit Straßenbahnen und Autos.
Es ist ein bisschen schwierig, weil es immer vom Fahrradweg auf die normale Straße wieder zurück und dann ist irgendwo gar keiner. Also ein bisschen schlecht ausgebaut.
Schrecklich, Katastrophe. Zu wenig Fahrradwege, zu schlimme Autosituationen, also macht keinen Spaß, nee.
Viele Städte wie Köln reagieren jetzt. Autospuren werden zu Radspuren. Wartebereiche vor Ampeln für Fahrradfahrer eingerichtet. Für manche ist die Aufteilung immer noch verwirrend. Anders auf dem Radschnellweg 1. Ohne Autos, ohne Ampeln, einmal quer durchs Ruhrgebiet, auf einer alten Bahntrasse. 100 Kilometer soll er mal lang werden, 13 sind fertig. Ab 2025 sollen hier täglich mehrere 10.000 Menschen vor allem auf Elektrofahrrädern unterwegs sein.
Um unsere Mobilität in den Städten überhaupt noch sicherstellen zu können, brauchen wir das Fahrrad als vollwertigen Verkehrsträger. Das zeigen alle großen Städte, die alle gerade sehr intensiv den Radverkehr fördern.
Wie steht's um Bus und Bahn? Bundesweit 31,5 Millionen Fahrgäste täglich. Es könnten mehr sein, sagen Experten. Dafür braucht es aber ausreichend Busse, Bahnen, auch in Städten, wo bisher noch kein Straßenbahnnetz besteht.
Also Sie können gerade Straßenbahnen noch relativ kostengünstig eben oberirdisch bauen. Dazu müssten Sie dann aber natürlich auch Fahrbahnplatz des Autos wegnehmen. Letztendlich ist das auch so gewollt, weil Sie wollen ja einen Umstieg schaffen. Sie wollen sozusagen dadurch, dass Sie Menschen hin zur Straßenbahn bringen, dann auch eben weniger Autofahrerinnen und Autofahrer haben.
Ein weiteres Ziel, mehr Elektrobusse. Auch die mit elektrischer Oberleitung werden wieder attraktiver. Problem? Die Nachfrage ist höher als das Angebot. Viele Städte wollen umsteigen. Und E-Busse sind erst einmal vom Preis her doppelt so teuer wie Dieselbusse. Und bei den Autos? Von 46 Millionen Autos in Deutschland sind gut 290.000 E- oder Hybridautos. Deutschland bleibt Autoland, aber eben das der Diesel- und Benziner. Am Ende bleibt eine Vision, autofrei, bisher in Klein zum Beispiel in einem Kölner Viertel. 1500 Menschen leben hier, auch Volker Künast. Unter seinem Wohnhaus hat er seinen eigenen Fahrradparkplatz. Für lange Strecken gibt es Carsharing um die Ecke.
Völlig autofrei, ist begeisternd. Und mein Traum wäre natürlich, wenn die Kommunalpolitiker irgendwann mal weiterdenken würden, dass man vielleicht ganze Stadtteile autofrei legen könnte.
Um so eine Verkehrswende zu schaffen, dauert es, so schätzen Experten aber noch, Generationen.
In Potsdam begrüße ich Tilman Bracher, Mobilitätsexperte vom Deutschen Institut für Urbanistik. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Atalay.
Warum tun sich die Deutschen so schwer, weniger Auto zu fahren?
Das Auto ist ein Sehnsuchtsobjekt, das wir fast seit 100 Jahren in Deutschland haben. Die Autobahnen wurden ausgebaut, die Straßenverkehrsordnung wurde autogerecht gestaltet. Wir haben eine Bauordnung, die Parkplätze in den Häusern organisiert. Das Auto gehört praktisch tief zu unserer Gesellschaft. Und da ist es natürlich sehr schwierig, umzusteigen und auf andere Verhaltensweisen zu kommen.
Du brauchst ja eine Verkehrsplanung. Aber die gleicht einem Flickenteppich. Da wird hier und da mal ein Radweg ausgebaut, dann parken wieder Autos und Lkw drauf. Wie ließe sich das denn zum Beispiel verhindern?
Das hängt auch natürlich von der Straßengestaltung ab, von der Verkehrsplanung insgesamt. Also die Straßen müssen so gestaltet sein, dass es eben Platz zum Liefern und zum Parken und für den Radverkehr vernünftig gibt. Meistens bedeutet das, dass man eine Fahrspur für den normalen Autoverkehr einziehen muss und dann umnutzen kann, beispielsweise als Radfahrstreifen.
Sollte öffentlicher Nahverkehr eigentlich kostenfrei sein, um zumindest da auch mehr Attraktivität zu schaffen?
Das würde sicher viele Menschen zum Umsteigen bringen. Aber andererseits sind Busse und Bahnen gerade in den Ballungszentren schon so voll, dass eigentlich das Thema Ausbau wichtiger ist. Und weil man Geld nur einmal ausgeben kann und der öffentliche Nahverkehr, wenn man ihn zum Nulltarif macht, doch sehr teuer ist, denke ich, sollte man nicht nur Tarifmaßnahmen treffen, sondern sollte vor allem auch schauen, wo sind Ausbaumaßnahmen notwendig. Zum Beispiel, damit die Pendler vernünftig in die Städte kommen und nicht in vollen Regionalzügen stehen oder gar kein Angebot haben, wenn sie abseits der Bahnstrecken auf dem Land wohnen.
In anderen europäischen Ländern verhängen Verkehrspolitiker Fahrverbot oder führen eine City-Maut ein. Bei uns machen das ja allenfalls Gerichte. Sie sitzen in Kommissionen, im Beirat vom Städtetag, vom Verkehrsministerium. Sie bekommen das alles mit. Sind deutsche Politiker nicht mutig genug?
Ja, das kann man vielleicht so sagen. Wir diskutieren über Dieselfahrverbote für einzelne Straßen und möglicherweise wäre es viel sinnvoller, eine City-Maut einzuführen, die dazu führt, dass diejenigen, die Alternativen haben, ihr Auto stehen lassen und die, die nicht anders können, das Auto auch benutzen können. Dann hätten wir diese Diskussion über den Wert der Dieselautos, die ja die ganze Diskussion im Moment überlagert, durch eine vernünftige Strategie, denke ich, ersetzt.
Ist das Ihr Appell, mehr Mut und endlich die Verkehrswende, die man braucht?
Mehr Mut ist auf jeden Fall erforderlich, um die Verkehrswende zu erreichen, denn von alleine steigen die Menschen nicht um.
Danke, Tilman Bracher vom Deutschen Institut für Urbanistik.
Bitte sehr.
Und das Gespräch habe ich am Abend geführt. Kommt der Berg zum Propheten? In Wirklichkeit nie. So ein Berg ist mächtig und gewaltig. Und wenn man oben auf dem Gipfel steht, dann fühlt man sich als Mensch auch gleich ein bisschen mächtiger und gewaltiger. Obwohl man doch selbst ein Winzling ist, inmitten dieser Landschaft voller Felsenkuppen und fulminanter Abhänge. Nur über sich hinauswachsen, das kann der Berg nicht, denn höher als 10 Kilometer kann auf dieser Erde keiner werden. Der Druck auf den Untergrund würde zu groß und das Gestein würde verflüssigen. Jenny Rieger mit einem Berg voller Lob und Respekt heute am Internationalen Tag der Berge.
Einatmen, ausatmen, erobern, genießen. All das sind die Berge, diese Faltenwürfe der Vergangenheit. Damals wie heute, Faszination, Freiheit. Auch für ihn seit Jahrzehnten, Roland Stierle, Wanderer, Kletterer, Alpinist. Aber vor seiner Haustür liegt nur die Schwäbische Alb. Will er echte Berge sehen, muss er hoch hinauf.
Also wenn man in die Berge schaut, dann hat man ein großes Gefühl der Befriedung. Und bei ganz intensiver Föhnlage kann man bis in die Berner Alpen schauen.
Die Alpen also irgendwo da hinten. Darin die Zugspitze, immerhin Deutschlands höchster mit fast 3000 Metern. Streng genommen ja nur ein Haufen Felsen, diese Alpen. Aber was für Felsen? Oft Wolken verhangen, wie hier das Matterhorn. Schritt für Schritt ein Kampf mit der Natur und mit sich selbst. So galt beispielsweise die Nordwand des Eiger lange als unbezwingbar. Viele, die es dennoch versuchten, starben einen qualvollen Tod, wie der deutsche Toni Kurz, der 1936 nach einem Absturz im Seil hängend verstarb. Heutzutage schafft ein Profi die Eiger-Nordwand in unter 3 Stunden.
Der Mythos der Berge hat sich insoweit verändert, dass es nicht mehr darum geht, die Berge zu besiegen, was ja in den 20er oder 30er Jahren noch der Fall war, sondern jetzt ist schon der Erholungszweck und auch der Reiz des Abenteuers ist übrig geblieben.
Wenn die Morgensonne über den Bergrücken steigt, wenn der Grat erreicht, der Gipfel erklommen ist, dieses Gefühl hat einen Namen, Gipfelglück. Der Seele ist es ein Balsam, dem Berg allerdings ein Fluch. Denn der Mensch hinterlässt seine Spuren auf den Hängen dieser Welt, Liebe, die wehtut.
Sind die Berge, die sind Heimat, sie sind Destination, also Tourismusziel und vor allem ein unendlich schöner Naturraum. Und dass das die Leute anlockt, ist überhaupt keine Frage. Und die große Herausforderung ist nun, diese Besucherströme zu sensibilisieren und zu lenken.
Vielleicht ist es einfach etwas mehr Respekt, der dieser Liebe gut täte. Der Liebe zu den Bergen, diesen kunstvollen Faltenwürfen der Vergangenheit.
Und wir kommen noch einmal zu Sabine Rau in Paris. Heute Abend starben in Straßburg nach einem Angriff 2 Menschen, mindestens 11 wurden verletzt. Die Behörden vermuten einen terroristischen Hintergrund. Hat man den Täter inzwischen gefasst?
Nein, der Einsatz dauert noch an, aber ein kleines bisschen wissen wir mehr. Der Täter ist 29 Jahre alt und in Straßburg geboren, sagen die Behörden. Er ist wohl, während die Polizei ihn versuchte zu stellen, angeschossen worden und ist dann geflüchtet. Er ist also weiterhin auf der Flucht. Und ja, wir wissen, dass von den Schwerverletzten, dass es 7 Schwerverletzte gibt, 4 Leichtverletzte. Das ist die Bilanz im Augenblick.
Danke, Sabine Rau in Paris. Und wir blicken noch kurz aufs Wetter und wollen einmal Sven Plöger fragen, wie es denn morgen wird.
Ja, das machen wir in aller Kürze, Pina, und gucken kurz gleich auf die Wetterlage, denn da wird immer festgelegt, welche Luftmasse zu uns kommt. Das ist ein großes Hoch über Skandinavien, nordöstliche Strömung, und das wiederum bedeutet, dass wir es mit kälterer Luft zu tun bekommen in den nächsten Tagen. Das ist der 15-Tage-Trend für Hannover. Man sieht es hier Freitag, Sonnabend, Temperaturen um den Gefrierpunkt, dann aber 3. Advent, Werte gehen hoch, und in der Tat, der heilige Abend, 24.12., ist jetzt mit auf unserem 15-Tage-Trend. Wenn Sie aber nachgucken, sehen Sie, nach heutigem Stand haben wir dann irgendwie 2 bis 10 Grad plus. Viel genauer können wir noch nicht. Das ist der Bereich, der mit 80% Wahrscheinlichkeit erreicht wird. Also halte ich mich da noch ein bisschen geschlossen, werden wir in den nächsten Tagen weiter verfolgen. Jetzt gucken wir noch mal hier ans Erzgebirge und auch Richtung Bayerischer Wald. Da schneit es im Moment kräftig. In 3 Stunden kommen so 4-5 Zentimeter Neuschnee zusammen. Auf den Straßen logischerweise vorsichtig sein. Temperaturen in den Frühstunden meist um den Gefrierpunkt. Im Südwesten geht es runter bis -5 Grad, wenn es aufklart. Also durchweg auch in den Regionen, wo es jetzt nicht ganz stark schneit, zumindest örtlich mit Glätte rechnen. Der morgige Vormittag, so nördlich der Mittelgebirge, hängt so ein bisschen das dichtere Gewölk. Immer wieder Schnee oder dann in den allertiefsten Lagen auch Schneeregen. Am Nachmittag im Norden und Nordwesten weiterhin am freundlichsten. Gilt dann später auch fürs Markgräflerland. Ansonsten weitere Schnee- und Schneeregen. Schauer, das Ganze bei 0 bis 5 Grad. In den Mittelgebirgen oben drin leichter Frost, Nordostwind, der an der Ostsee frisch ist, und die nächsten Tage trüb, ab und zu etwas Sonne, und bei tiefen Temperaturen kann man sagen, es kommen jetzt ein paar winterliche Tage, Pina.
Danke, Sven Plöger. Über neue Erkenntnisse nach dem Angriff in Straßburg informiert Sie das Nachtmagazin mit Gabi Bauer um 0:25 Uhr, und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Einen guten Abend Ihnen allen.